Na, Julie, wie geht's dir?
Top, Montag, Feiertag, 10.16 Uhr, top motiviert, starten wir in 8000 Hertz.
Richtig schön mit Frühstück rein in den Tag, in dem Sinne, Abfahrt.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad, Bro, meine Whip ist ein Bike, 8000 Watt auf dem Tarmac.
Ja, Bene, wir haben jetzt den Podcast mal vormittags aufgenommen.
Ja.
Und ich.
Das ist fantastisch.
Last Man, Woman Standing, abends um. Spätabends. Grüße gehen raus an Mo. Der kann jetzt direkt schon anfangen zu schneiden.
Mo mal ein bisschen. Ja, genau. Mo mal ein bisschen Luft zum Atmen geben.
Genau. Vielleicht gab es ja hier und da noch mal ein bisschen, wie sagt man dazu? Konfusion? Nee, Irritation.
Verwirrung.
Vielleicht eher bei mir als bei den ZuhörerInnen.
Ich glaube vor allem bei dir.
Bei mir. Weil Lukas meinte letztens zu mir so, ja, ey, sau cool der Podcast. Und ich guck so drauf, Dienstag, ich so, wie, welche Folge denn? Ja, der neue. Ich dachte so, wie, der neue ist schon draußen? Ja, ja, seit heute Morgen. Ich so, ah, lol. Also Mittwoch. Mittwoch
genau,
kommt er immer
raus.
Genau,
um es jetzt nochmal festzuhalten, wir haben für uns rausgefunden und hoffen, dass es in euer Leben auch reinpasst, dass es für uns tatsächlich am besten funktioniert, montags aufzunehmen, mittwochs rauszubringen. Da hat Mo ein bisschen Zeit zum Schneiden. Und falls doch mal was dazwischen kommt, haben wir ein bisschen Puffer. Insofern ab jetzt immer mittwochs. Müsst ihr mittwochs einfach zwei Podcasts hören. Kann man ja auch machen.
Voll Mitte der Woche Bergfest, wie man so schön sagt.
Bergfest, genau, ja. Dafür haben wir dann immer deutlich aktuelle Infos und News zum Wochenende und alles, was so rein soll, können wir dann reinhauen.
Genau, wenn wir dann schon beim Thema sind, aktuelle Infos und News. Was ist deine Info und deine News der Woche, des Wochenendes? Hast du da was?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube tatsächlich, für mich war es so ein krasser Gänsehaut-Moment, so ein schöner Moment, nämlich gestern letzte Etappe Giro. Geraint Thomas leider ja nicht Giro gewonnen, was super, super schade ist. Dafür hat er einfach so ehrenmannhaft, wie es nur irgendwie geht, war er ja eigentlich durch mit seinem Job. So letzten 3 Kilometer Sprintfinale hat er nichts mit zu tun, muss einfach nur gucken, dass er mit der gleichen Zeit wie Roglic reinkommt und fertig aus. Und Giro ist vorbei für ihn eigentlich. Ineos fährt die letzten Kilometer von vorne, damit Thomas da entspannt irgendwie durchkommt. Alle Ineos-Fahrer weg. Was macht Thomas? Denkt sich so, ne, ich bleib noch hier. Redet mit wie heißt er von Astana, der Spanier, der, ja, egal. Auf jeden Fall dem Teamkameraden von Kev, schnappt sich Kev hinten dran noch und fährt die beiden einfach nochmal richtig lange an. So einfach so richtig, für Thomas eigentlich total unnötig, weil er einfach gar nichts mehr machen müsste. Er könnte quasi schon ein Champagnerglas in der Hand haben. Aber dadurch, dass Kev ja letzte Giro hat angekündigt, er hört nach der Saison auf, fand ich es einfach so geil, dass der dem im Prinzip nochmal so krass geholfen hat, auf den letzten Kilometern vom Giro, letzte Etappe, dass Mark Cavendish tatsächlich nochmal eine Giro-Etappe gewonnen hat. Und das war schon krass. Einfach nur, weil man weiß, es sind verschiedene Teams, die kennen sich natürlich, sind Briten, sind immer Nationalmannschaft zusammengefahren, sind auch so, glaube ich, schon zusammengefahren. Wahrscheinlich gute Freunde und auch einfach dieses Cavendish, so diese Ehre zu erweisen, einfach weil der einfach, muss man auch einfach sagen, der ist ja über die Jahre, Jahrzehnte einfach so ein krasser Sprinter immer gewesen und immer wirklich einfach mit dem, was er zur Verfügung hat, einfach Top-Leistung gebracht. Da ihm im Prinzip diese Schützenhilfe nochmal zu geben und zu sagen so, ey, ich bin zwar ein ganz anderes Team und es ist mir eigentlich völlig Wumpe, was hier vorne jetzt passiert, aber ich fahre dich nochmal an. Und er hat es geschafft. Natürlich leider unglücklich mit einem fiesen Crash. Akkes hat sich auch abgelebt auf der Zielgeraden. Aber Kev mit solidem Vorsprung dann da als Siegervorgang. Und das war dieser Moment, wo man sieht, dass Thomas aus dem Nichts, der war eigentlich schon weg, aus dem Nichts irgendwie, wahrscheinlich hat bei ihm so Klick gemacht, so, ah, okay, da ist Kev noch und so weiter,
komm,
wieder auftaucht.
Ja.
Und dann einfach mal dieses ganze Feld von vorne mit, scheiße, jetzt habe ich vergessen, wie der Spanier heißt. Ist ja auch egal. Mit dem hinten dran und Kev hinten dran, das war wirklich krass. Das war so richtig Gänsehaut-Moment. Das war mein Moment des Wochenendes.
Vielleicht,
das war schön.
Vielleicht auch so ein bisschen so, weil die sich ja auch, wie du ja schon gemeint hast, Nationalmannschaft, dies, das. Aber auch so, weil die so, ich will jetzt nicht sagen, Oldschooler-Generation sind oder so, aber weil die ja sich schon sicherlich seit keine Ahnung wie vielen Jahren zusammen so im Pro-Peloton unterwegs sind, so, weißt du, und dann sagen so, ey, komm, Buddy, so, letztes Jahr für dich, so, bei mir ist Rosa eh weg, komm, dann hauen wir jetzt nochmal auf die 12 mäßig.
Ja, so wirkte das auf jeden Fall. Und ich fand es auch geil zu sehen danach, dass sich ja wirklich, man hört ja immer so ein bisschen so von aktiven oder ehemals aktiven Profis so ein bisschen immer so geteilte Meinungen zu Cavendish. Aber ich muss sagen, es wirkte ja wirklich so, als würden sich einfach alle für den freuen. So, ne? Alle, egal welches Team, alle sind hin, alle haben ihm gratuliert und so. Also das war schon geil zu sehen. Daher, ja, gönn ich ihm und ich hoffe. Ich weiß gar nicht, ist der nominiert für die Tour? Es wäre halt geil, wenn er halt den Rekord dann doch mal sich sichern könnte.
Das wäre meine nächste Frage, wann er dann aufhört. Ende des Jahres so, also der macht jetzt noch.
Ich würde mal sagen, ich kann mir nicht vorstellen, dass er sich die Tour entgehen lässt mit der Chance darauf, den Rekord wirklich für sich alleine zu claimen. Also für alle, die es jetzt vielleicht nicht wissen, Cavendish ist gleich auf mit Eddy Merckx, was Tour-Etappensiege angeht. Und er könnte mit einem weiteren Etappensieg könnte alleiniger Rekordhalter sein. Und da wäre Astana ja auch schön dumm, wenn sie sich das entgehen lassen würden. Ja. Also das ist ja die Chance. Weil der erste Astana-Sieg beim Giro, ich glaube seit keine Ahnung wie vielen Jahren, die haben da echt ewig nichts gerissen. Die sind ja, also sind ja auch scheiße gefahren, muss man auch sagen. Aber ist auch nicht das sympathischste Team, aber für Kev freut es mich.
Apropos Astana.
Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt auf seine letzten Tage nochmal irgendeinen Scheiß baut.
Ja, ja.
Gesagt. Das wäre ziemlich dumm.
Das wäre dumm. Genau, nochmal zwei Fragen. Wie waren das jetzt bei, also ich fand's auch, ich hab's auch abgefeiert, dass Jaron Thomas da lange in Grün unterwegs ist, auch mit dem neuen Brillensponsor, hat er dem bestimmt gesagt, so, ey, ich weiß, neuer Brillensponsor, aber ich brauch so eine ähnliche Brille wie davor, die war ja iconic, auch in Weiß hat er ja weiterhin getragen, gell?
Ja, ja. Was ist das? Sungood, ne? Diese britische Firma? Sungood?
Warte mal, ich guck mal, ich google mal.
Ich glaube,
mal.
Die sind das. Aber grün, nee, in rosa war der unterwegs.
Rosa meine ich, rosa Trikot. Aber ja. Brille immer schön weiß hatte der ja davor auch immer so den Oldschooler-Style. Aber wie viele Fahrer waren die denn dann am Ende, Ineos? Haben die sich nicht da auch so krass gemault in der einen Kurve? Das sah immer so aus, wenn die nur noch so zu dritt oder zu viert unterwegs.
Also Quickstep war nur noch zu zweit am Ende, glaube ich. Hm. Wenn überhaupt. Habe ich jetzt gar nicht mehr verfolgt, ob die überhaupt noch dabei waren, weil irgendwann ist Ballerini dann ja auch ausgestiegen und dann waren es halt noch, wer war es dann noch, Van Wilder und noch irgendein anderer und da war nicht mehr viel los, also es bringt ja da noch nichts. Dann ist ja im Prinzip das Ganze zu unterhalten so viel teurer, als dass da irgendein Outcome, also weil du musst ja für zwei Leute diesen riesen Bus, drei Autos und so weiter und so fort, das ist ja Quatsch.
Okay. Ja, apropos Astana, was ich noch sagen wollte, das habe ich letztens gesehen. Kennst du auch das Astana Rally Dakar Team?
Nee, gibt's das auch?
Ja, das gibt's.
Ist das auch von Vinokurov?
Astana Rally Dakar Team ist geil, weil in der Rally Dakar gibt's ja verschiedene Kategorien, Moped, also Motorrad. Dann haben die ja auch manchmal so komische Leichtfahrzeuge, Four-Wheelers. Genau, Buggies. Dann haben die ja ganz normal
die richtigen Trucks, die dicken Dinger.
Genau, einmal die Jeeps und dann die Trucks. Und Astana hat so einen krassen Truck, wo die dann die Gegend fetzen. Da habe ich gedacht, das wäre eigentlich geil, wenn die einfach so marketingtechnisch so einen fetten Truck auf die Strecke bei der Tour senden.
Die könnten im Prinzip ja Dakar, wahrscheinlich hat doch Grenadiers mit ihrem, das ist ja auch so ein Geländewagen, die haben doch bestimmt auch ein Dakar-Auto. Die können mal direkt dann noch weiter gegeneinander fahren bei der Rallye. Nicht nur im Radsport, sondern einfach überall.
Ja, ja, ja.
Übergreifend.
Ja, ja, ja. Das ist gestört. Das geht so ab, ey.
Naja, Astana. Astana ist schon wahnsinnig unsympathisch, muss man sagen. Ist einfach, also. Aber gut. Wir sind ja nicht hier zum Bewerten.
Eben.
Aber trotzdem finde ich sehr schade, dass Thomas nicht gewonnen hat. Und ich find Roglic einfach langweilig, muss ich ehrlich sagen. Ich finde den.
Ja. Ich weiß.
Da kann man vielleicht direkt eine Brücke schlagen. Ich hatte nämlich
Hast du es gesehen? Apropos, sorry. Hast du gesehen, dass Roglic auch da bei einer Etappe so eine Gravel-SRAM-Schaltung gefahren ist, so einfach vorne? Hast du mitbekommen?
Das ist ja die auf der vorletzten Etappe auf dem Bergzeitfahren.
Nee, ich glaube nicht. Oder? Ich glaube nicht, das war nicht Bergzeitfahren, war eine normale Etappe.
Ach so, ne, haben ja viele, wenn's, also, aber das einfach ist ja geil. Es ist nur scheiße, es ist tatsächlich, ich bin ja ewig einfach gefahren und ich find's super geil. Mhm. Die Kacke ist nur, wenn du keinen Chaincatcher hast und dir fliegt die Kette runter, kannst du halt nicht, wie bei Zweifach, wenn du oben wenn du halt einen Umwerfer hast, kannst du ja einfach die Kette wieder drauflegen. Ja. Wenn du aber nur einfach hast, musst du anhalten, mit der Hand die Kette drauf machen und so weiter. Also bis dir die Kette runterfliegt, ist geil.
Ja.
Aber dann ist scheiße. Das ist so ein bisschen das Problem. Aber an sich ist ja die Einfachschaltung, ist super geil. Ist richtig geil direkt und alles.
Ja.
Aber mir gefallen die Blätter nicht so. Das sind halt diese Aero-Blätter von SRAM. Und früher war es halt, ich hatte halt immer, oh, wie hießen die? Ich hatte halt die erste Force One bei. Mit einer Rotorkurbel und dann von Wolftooth so ein geiles 52er Blatt. Das sah halt richtig, richtig gut aus. Aber jetzt dieses spacige Aero-Blatt da, das ist mir irgendwie nix. Das ist nicht mein Style.
Wer hatte das denn letztens auch? War das Wout van Aert? Der auch dieses
ja, einfach... Ja, Jumbo ist es bei ganz vielen Etappen gefahren. Auf der letzten Etappe sind es auch wieder alle gefahren.
Okay.
Michael Hessmann, muss man mal sagen. Michael Hessmann ist eine krasse Giro gefahren. Richtig, richtig krass.
Stimmt, der war vom Unna, VCE Unna oder Fahrradverein Unna oder so, kommt der.
Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall, mit dem haben wir auch viel abgehangen, als er noch zusammen mit Maurice in Juniorenalter war. Und die waren ja dann auch zusammen bei Jumbo-Visma Development. Und der, muss man sagen, echt ein krasser Helfer für die GC-Fahrer. Schon richtig stabil. Daher liebe Grüße, Michel. Hast du gut gemacht.
Kommt der hier aus Berlin oder was?
Nee, gell? Nee. Der kommt woanders her.
Okay. Ja, der war im Unna-Verein, in dem Radsportverein, wo auch, glaube ich, Steffi herkommt. Dann muss er da.
Wahrscheinlich kommt er da noch aus der Ecke da. Was ich aber gerade sagen wollte, wegen Roglic, da kam ich jetzt gerade drauf.
Also, ja.
Ich hatte nämlich ein sehr aufregendes Treffen, sage ich mal. Ich war nämlich bei. Warte mal, wie rum erzähle ich es denn? Also ich war auf jeden Fall am Freitag war ich bei Netflix im Headquarter hier in Berlin, weil, jetzt spinnen wir die Geschichte mal andersrum, der PR-Direktor von denen, von Netflix, hat mich kontaktiert vor einer ganzen Weile und die haben halt gefragt, weil es kommt ja die große Tour-Doku, die kommt ja raus, ne? Also für alle, die es kennen, Last Dance, Drive to Survive, diese ganzen geilen Sportdokus, die Netflix macht. So eine haben sie jetzt auch über die Tour de France gemacht, nämlich über die Tour vom letzten Jahr, die ja auch extrem spannend war tatsächlich, mit Pogacar die ganze Zeit vorne und Vingegaard und so weiter und so fort. Und was bei Jumbo da alles schiefgelaufen ist und so. Und darüber haben die Doku gemacht und die haben mich angefragt, beziehungsweise haben uns angefragt von Standard, ob wir da nicht was zusammen machen wollen für die Veröffentlichung im Prinzip. Und da kam jetzt, long story short, kam halt jetzt nach mehreren Monaten bei rum, dass wir jetzt am Freitag, am 2., machen wir eine exklusive Special Screening vor Veröffentlichung, weil die Doku kommt am 8.6. raus. Und wir haben jetzt quasi die Möglichkeit gehabt, mit Netflix zusammen am 2. das exklusiv, bevor es irgendwo rauskommt, schon mal die ersten beiden Folgen zu zeigen, hier in Berlin im Delphi-Kino, was auch ein richtig geiles Kino ist. Und da freue ich mich sehr drauf und vor allem, da komme ich jetzt nämlich wieder zurück zu dem eigentlichen Punkt. Das Geile war, dass die mir halt mir und meinem Kollegen Benny angeboten haben, dass wir doch die beiden ersten Folgen schon mal noch vorveröffentlichungsmäßig gucken können, nämlich bei denen im Headquarter, da haben die ein kleines Kino drin und da waren wir am Freitag und ich habe die ersten beiden Folgen schon gesehen und das ist einfach gestört. Das ist einfach so geil. Es ist halt so geil, was du mit so Produktion und mit Entertainment und mit einem guten Regisseur und so, was du so rauskitzeln kannst, weil ich meine, wir haben alle schon 1000 Radsport-Dokus und sowas gesehen und irgendwas behind the scenes und keine Ahnung, ne? Aber das ist halt nochmal so krass Next Level, das ist so geil und da kommt halt auch, deswegen meinte ich so ein bisschen schade, dass Roglic gewonnen hat, weil einfach Thomas der geilere Charakter ist, weil die haben halt die ganzen Top-Teams begleitet und Roglic ist halt echt irgendwie ein langweiliger Typ so.
Ja, ich bin gespannt.
Echt, echt nicht viel bei rum.
Ich bin gespannt, wie das wird, weil die waren auch bei uns, als wir auf dem Boot waren mit Bora und dann war ich mit den Kameraleuten, waren wir noch saufen mit dem Netflix-Team in der Disco nach der Tour de France. Die ist so schäbig, die geil. Disco immer. Da gehen immer alle hin. Da habe ich schon auch gedacht, da müsste man eigentlich, habe ich denen auch gesagt, da müsst ihr jetzt die Kamera hier rausbringen. Hier müsst ihr mal filmen, weil da waren noch ein paar Profis da. Da habe ich gesagt, das müsst ihr auch noch reinbringen, wenn die sich hier nochmal schön einen reinsaufen und so weiter. So, weißt du, weil klar, Party, dies, das, auch alles schön und gut. Aber ich bin gespannt. Ich bin gespannt, wie das wird.
Ja, auf jeden Fall Hammer. Ich weiß gar nicht genau, falls es noch Plätze gibt, haue ich den Link hier zu den Tickets rein in die Shownotes. Dann könnt ihr mal gucken, ob da noch irgendwas frei ist. Wenn nicht, ab 8. Juni auf Netflix. Und es kommen auch alle Folgen gleichzeitig raus. Das heißt, man kann sich krank schreiben lassen, morgens anfangen und einfach den ganzen Tag durchgucken. Glaube ich, 8 Folgen. Ich weiß gar nicht genau. Ist auf jeden Fall mega geil. Ich habe die ersten beiden gesehen. Es geht direkt krachermäßig los natürlich mit Grand Depart in Kopenhagen und es ist halt auch geil, weil zum Beispiel bei Drive to Survive haben die in der ersten Staffel ja tatsächlich nur so, also das ist die von der Formel 1, die Doku, die ja auch krass gut läuft bei Netflix, und bei der ersten Staffel, weil einfach keiner so genau wusste, so ja, was ist das jetzt, haben die eher so die kleineren Teams gekriegt, ne, haben halt nicht direkt so alle gesagt, so ja, nee, wir öffnen uns hier, sondern so viele kleinere Teams. Und muss man sagen, jetzt bei der Tour-Doku haben sie direkt die dicken Fische auch rangekriegt. Also, keine Ahnung, Lefebvre spielt eine große Rolle, so richtig krass halt, ne, mit der ganzen Story von Quickstep bei der letztjährigen Tour und so. Das ist schon richtig, richtig gut. Ja. Daher freue ich mich drauf und hab in der, warte mal, was war das? War das die erste Folge oder so? Hätte ich fast ein bisschen Pipi in den Augen gehabt, weil es da ja so ein paar Momente gab am Anfang der Tour letztes Jahres, wo einfach so, ja, so emotionale Momente und wie die das dann halt auch einfangen und dann natürlich mit der Musik und mit dem Schnitt und so, ist schon richtig, richtig geil. Und ich hoffe halt echt, das ist halt tatsächlich so, den ist, glaube ich, ein krasser Spagat gelungen, nämlich, dass es cool ist, also Leute, die mit Radsport nichts zu tun haben, können davon krass gecatcht werden, so, weil es halt mega geil gemacht ist. Ja. Aber es ist nicht für Leute, die halt so wie wir voll drin sind im Thema, ist es halt nicht
langweilig
und nur so an der Oberfläche gekratzt. Also es ist eine krasse
Mischung.
Ich meine,
es ist ein gutes Marketing-Tool. So, weil ich hatte, als ich bei der Tour war, hatte ich mit 2, 3 Jungs vom Marketing von Tour de France geredet. Die meinen so, okay, wir haben uns krass teuer eingekauft, so. Und die haben ja auch gesagt, so, okay, wir erhoffen uns halt das, das und das. Und dann meinte ich auch schon, okay, ihr seid ja eh schon so eine krasse Marketingveranstaltung, die Tour de France. So, und die erhoffen sich halt wie halt Drive to Survive. Sprich, das heißt, eigentlich ist es nochmal eine ganz geile Nische, die Netflix aufgemacht hat, weil jetzt können ja die ganzen Randsportgruppen, also mit Formel 1, ich habe Freunde von mir, die haben nur noch über Formel 1 geredet und ich dachte mir, sag mal, wer hat dir denn in den Kopf geschissen? Das ist doch das Langweiligste, das was krass, es ne? gibt. Also, und jetzt auch nicht mehr zeitgemäß, unabhängig davon, ich meine, Michael, man darf nicht sagen Rest in Peace, aber der Kollege wird auch erstmal nicht mehr aufwachen und Michael ist einfach...
Aber das war ja nun tatsächlich ein Skiunfall.
Ja, mit Helm.
Oh Mann, ey.
Mit Helm. Aber das wäre geil, wenn die dann irgendwann mal dann auch so auf so, dann so Netflix-Doku über so Federball-WM, Handball, so, weißt du? So
die ganzen Randsportgruppen. Das ist ja das Geile. Und das ist tatsächlich, das Geile ist ja, dass bei der Formel 1 ist es halt auch cool, weil es halt auch so ein bisschen Soap-Opera ist, ne? So wer gegen wen und so. Und was sind da die persönlichen Animositäten und sowas. Aber am Ende des Tages geht's ja bei Drive to Survive einfach nur, wer hat wie viel Kohle und kann wie viel Geld ausgeben und wie schlimm ist es für einen Rennstall, wenn ein Auto kaputt geht, weil das 1 Million oder 5 Millionen oder was auch immer kostet. Und das ist so ein bisschen, und beim Radsport, bei der Tour, das sind halt richtig, also das ist halt geil, wie dicht und tief die an die Leute rankommen und wie die sich öffnen. Also sind auch bei Wout van Aert zu Hause und sowas alles, ne? Also mit der Familie, so richtig,
und dann
richtig
so, krass. Und dann so nächstes Jahr wie bei Formel 1, dann nur noch so die ganzen Gäste sind nur noch so Hip-Hop-Artists und dann so nächstes Jahr bei Tour de France nur noch die ganzen französischen Hip-Hopper sind auf den Champs-Élysées auf der Bühne, weißt du, Prime Minister und dann, wenn's keine Ahnung, die ganzen französischen Ghetto-Hip-Hop-Boys, das wäre eigentlich assi. Deshalb habe ich mich auch gefragt, warum haben die sowas zum Beispiel noch nicht gemacht? Warum hat die Tour de France sowas noch nicht gemacht, dass sie jetzt nicht irgendwie so Promi-Tennisspieler, Promi-Fahrradfahrer und so die ganzen Leute, die eh mit Sport zu tun haben, einladen, wo ich mir denke, so, yo, klar, normal.
Das machen halt einzelne Rennställe, ne? Also die einzelnen Teams, die machen das teilweise, aber das verpufft halt in dem ganzen Riesending. Also zum Beispiel Wer war das? IF, glaube ich, weil sie ein amerikanisches Team sind. Die haben halt schon oft irgendwelche Schauspieler und so da. Ne? Dann ist da irgendwie hier Patrick Dempsey, der eine Schauspieler, der auch super viel Rad fährt, der chillt dann da. Ja, aber das hat halt nicht die Strahlkraft, als würden Jay-Z und Beyoncé
ja,
da
ja,
irgendwie
ja. Ja gut, ich meine, so, Jay-Z halt und Beyoncé ist ein bisschen teuer, die einzukaufen so. Aber ich meine gerade...
Ja, außer die finden Radsportler richtig geil.
Ja, aber gut, ich meine, keine Ahnung, ich glaube, das ist gar nicht mal so, dass die Leute das irgendwie geil finden. Klar, ich glaube, da muss einfach nur die richtige Padde auf den Tisch liegen. Und so ist es, da darf man sich heutzutage auch nichts mehr vormachen. Dann marschieren die Leute auch an. So, ich meine, weißt du, wenn du dann sagst, zum Beispiel irgendwie, keine Ahnung, du hast jetzt irgendwie, jetzt nur mal angenommen, ja, du hast jetzt nur mal angenommen, du hast jetzt irgendwie Tourstart wieder mal in Deutschland, wie damals in Düsseldorf, und du lädst dann nochmal Luciano ein oder Apache und dann sagst du, ah ja, pass auf, hier sind, keine Ahnung, 100.000 auf dem Tisch oder was weiß ich, 50.000 auf dem Tisch, du bist ja eine Stunde und du kriegst dafür im Gegenzug, brauchen wir von dir das und das. Das wird auch nochmal krass viel ziehen, als jetzt so ein, würde ich jetzt mal, ist meine Meinung, so ein Hampelmann, der nebenher ein bisschen so Fahrrad fährt. Ja. Du musst eigentlich die Leute nehmen, die überhaupt nichts mit dem Radsport zu tun haben und das irgendwie geil, weißt du, was ich meine? Ja, oder so ein Laurent Garnier. Ja. Warum hat Laurent Garnier noch nicht bei der Tour de France gespielt? Denke ich mir. Also ich meine, das ist der iconic DJ aus Frankreich und es ist jetzt auch nicht so, dass die jetzt dem dafür, keine Ahnung, eine Stunde keine 30.000 zahlen können, so, weißt du? Also... Ja. Und ich meine, du hast Paris, Champs-Élysées, das
gut. Ja, ich bin gespannt, wie sich das jetzt verändert, weil ich glaube, dass die Doku, so viel wie ich davon schon gesehen habe, hat, glaube ich, echt die oder könnte die Kraft haben, da echt was zu verändern und wieder mal so ein bisschen Popularität damit reinzubringen. Weil wir haben es unter anderem mit einer Netflix-Mitarbeiterin geguckt, die einfach nichts mit Radfahren, Radsport zu tun hat, gar nichts. Ja. Und die ist halt richtig hooked jetzt, ne? Die ist so richtig, die kann gar nicht mehr drauf warten, dass die Tour endlich losgeht, und will da irgendwie Urlaub planen, um dann da noch irgendwie in die Berge, um das live zu sehen. Also einfach so eine Momente kann das, glaube ich, schon erzeugen, weil es halt echt krass gut gemacht ist. Einfach richtig gutes Entertainment. Und die Charaktere sind da, wenn du Leute hast, wenn du so ein Produktionsteam hast, was es versteht, das rauszukitzeln. Ja. So, und das ist halt tatsächlich selten ein deutsches Produktionsteam, muss man ehrlich sagen.
Die müssen zur Deutschlandtour. Das ist eine
französische Produktion und die
müssen zur Deutschlandtour. Das ist ganz wichtig. Die müssen. Tour de France ist on the top, keine Frage. Die Deutschlandtour an alle, die jetzt hier sind, wir müssen die Deutschlandtour jetzt noch ein bisschen pushen. Das wäre so geil.
Wir brauchen die Produzenten von The Last Dance bei der Deutschlandtour.
Oder zum Beispiel auch,
ganz klar.
Was ich mir zum Beispiel auch überlegt hat, so bei der Deutschlandtour, warum war die Deutschlandtour noch nicht in den Alpen, in Bayern?
Ja, warum wurde rund um Köln nicht übertragen?
Also doch, wurde ab 11 Uhr live auf sportschau.de. Link hatte ich in der Story.
Sportschau.de.
Ja, war live, komplettes Rennen.
So auf so einer Webseite oder was? Guck mir da auf der Webseite an. Die sollen das bei GCN übertragen, wo es alle übertragen.
Ja, gut, GCN. Ich habe auch nicht GCN. Ich meine, Sportschau.de, da kann jeder Deutscher
gucken. Weil ich dir mein Login noch nicht gegeben habe.
Nee, aber ich habe mir auch noch gar keinen Eurosport-Player gekauft. Und normalerweise mache ich den immer bis Oktober und dann pausiere ich den und so. Oh, naja, aber
hey, GCN das ist auch nicht teuer, das musst du einfach holen, das lohnt sich.
Ja gut, aber ich habe weißt du, wenn ich Grand Tours gucke, dann will ich die wirklich von Anfang bis Ende gucken und jeden Tag das volle Rennen.
Ja, kannst du doch. Die haben Giro vom Startschuss 7 Stunden übertragen.
Ja, klar, hätte ich die Zeit, weil ich sagen wollte, hätte ich die Zeit. Als ich früher noch in der Agentur gearbeitet bin, da hatte ich die Zeit, weil da habe ich mir einfach meinen zweiten Screen geholt und die Leute wussten, jetzt fängt Tour an. Vormittags ist er erreichbar, dann gibt's eine verlängerte Mittagspause von 4-5 Stunden und danach kannst du dir erst wieder den. Dann hatte ich hinten mein Tour de France Corner mit Flasche, Fahrrad, alles. Du wusstest immer, oh. Und bei Zeitfahren war gut. Da konnte ich immer noch, und ist sehr entspannt, du kannst nebenher arbeiten und lässt nebenher immer.
Zeitfahren musst du gar nicht gucken. Ja. Das ist tatsächlich auch das Ding. Also ich glaube, wir haben schon mal drüber gesprochen, aber mich interessiert tatsächlich das GC überhaupt nicht. Also eigentlich fast gar nicht. Also gerade wenn das jetzt irgendwie so ein, jetzt hat's mich so ein bisschen interessiert, weil ich halt wollte, dass es Thomas wird und nicht Roglic, aber ansonsten gucke ich mir viel lieber die Etappen an, gucke mir lieber so die restlichen Grabenkämpfe an, zum Beispiel hier der Derek G von Israel, der Teamkollege von Rick, der absurd einfach gefühlt in jeder Etappe in der Spitzengruppe war. ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer der in der Ausreißergruppe gemacht hat und auch auf der letzten Etappe so, ich glaube, irgendwie 10 vor Ziel auch probiert, nochmal probiert hat zu attackieren. Ich glaube, der kommt eigentlich von der Bahn. Aber ein krasser Typ, ey. Der hatte so Zunder, ey. Das hat Spaß gemacht, dem zuzugucken. Okay. Von der ersten Woche an bis zum letzten Tag war der richtig on fire. So was viel, viel spannender. Und ja, GC, weiß ich jetzt nicht. Ja. Viele Etappensiege irgendwie auch cooler.
Ja, ja, wie der von sie meint, gell.
Aber wahrscheinlich weil die Klassementfahrer irgendwie meistens, außer zum Beispiel Pogacar, sind die meistens sehr langweilig. So. Mhm. Da kommt ja nicht viel bei rum. Also irgendwie, keine Ahnung, ein Wingega-Interview, das kannst du dir auch einfach selber geben. So.
Ja. Ah, ja.
Also da kommt halt gar nichts bei rum. So. Ja. Weil, klar, bei Pogacar ist es ein bisschen anders, aber wenn du dann einfach Leute hast, die irgendwie ein bisschen Charakter haben, so, dann macht es einfach viel mehr Spaß. Dann macht es auch viel mehr Spaß mitzufiebern.
Voll, genau. Und deswegen muss man dann eigentlich von Anfang bis Ende gucken, jeden Tag, weil dann ist geil, weil dann weißt du, so, okay, heute Bergtrikot, wie sieht's aus? Ja. Bester Juniorenfahrer, der Portugiese, wer war es, der Almeida oder wie er heißt, so, den finde ich halt auch eine geile Figur.
João Almeida. Ja,
der fand schon immer, der hat eine geile Figur auf dem Bike, ey, wow. So die Proportion von den Unterschenkeln zu den Oberschenkeln. Gut, es ist jetzt hier wieder dann so, kriegt man gleich auf den Deckel, wenn man jetzt nicht die Topmaße hat, wie die Ideal-Fahrradfahrer. Aber ich finde einfach auch die Arme, die Oberarme, wie die im Trikot übergehen.
Der
so.
Sitzt krass.
Ist schon.
Und ich finde auch bei dem tatsächlich, bis der platzt, bis der explodiert, sitzt der top auf dem Rad. So, das ist nicht so einer, wo du dann einfach schon so eine Stunde vorher siehst, oh Gott, jetzt wird es langsam.
Ja,
jetzt wird's
langsam. Ja, das Becken wackelt von rechts nach links und so. Ja, ja, voll, voll.
Und ich meine, hat er auch eine Etappe gewonnen, wo er mit Thomas vorne raus ist. Da, das war schon geil. Auch irgendwie erster portugiesischer Etappensieg beim Giro seit 1000 Jahren irgendwie. Ja, ja, schon ein guter Typ. Und einen geilen Schnorris hat er.
Ach ja.
Richtig stabilen Bart.
Die Jungs,
sehr gut. Ja. Giro ist vorbei, aber genau, das Gute ist, jetzt kommt dann die Tour-Doku, da kann man dann sich quasi vorbereiten auf die Tour und sich heiß machen und dann geht der Tour schon los, ey. Ja. Das wird spannend.
Ich hoffe, ich kann wieder.
Wo starten die dieses Jahr? Weißt du das? Hast du es im Kopf? In Bilbao, ne?
In Bilbao, genau. In Bilbao am Dings. Ja.
Guggenheim?
Genau, Guggenheim haben sie da unten.
Ja.
Ja, und dann gibt es erstmal.
Ich war noch nie in Bilbao, aber Bilbao sieht immer sehr schön aus.
Bilbao ist eine coole Stadt. Was cool ist, Bilbao, Guggenheim und dann fährt man noch ein bisschen weiter nach Zarautz. Und mittwochs an alle Leute, die noch nicht in Zarautz waren. Mittwoch merkt man in dem Main Beach oben, wenn man auf den Strand kommt, oben rechts ein sehr, sehr schöner Campingplatz, wo man auf die Playa schauen kann. Und Mittwoch merkt man, dass ab vormittags auf einmal in der Bucht super viele Angelboote sind, also Fischkutter. Und wenn du dann nachmittags Wein trinken gehst, kriegst du zu jedem Wein kriegst du immer so ein Tapas. Ja. Und ich habe aber früher immer Wein bestellt und mir noch Tapas dazu bestellt, 2 Stück. Und dann habe ich 4 bekommen. Ich dachte, und irgendwann meinen die so, ey, jo, ist halt Mittwoch, wir haben so viel Überschuss an Fisch. Und da gibt es immer, gut, das ist jetzt auch schon wieder 10 Jahre her, aber ich war früher oft in Zarautz zum Surfen und die Schweizer Meisterschaft hat dort mehrmals stattgefunden. Die hatten immer sehr, sehr gute Beaches im Vergleich zur deutschen Meisterschaft, die war immer in, was war ein Kakonplage oder sowas, war immer manchmal räudig, aber ja, und Bilbao ist auch geil, es hat auch so diesen dirty, das ist so eine dreckige Stadt, so ein bisschen dirty industrial, so, du hast viel diese Fischfabriken, Fischkonservenfabriken, so. Gut, und dann hast du, wenn du weiterfährst, hast du halt noch Mundaka, das ist auch brutal, die Welle. Und ja, und da geht auf jeden Fall die Tour los. Dann gibt's dann erstmal 4 Tage Baskenland-Rundfahrt. Ich glaube, dann in den 4-5 Tagen, ey, da gibt's da auch wieder 50 Tage, gibt's, glaube ich, keine Ahnung, wie viel Prozent der ganzen Höhenmeter werden da gefahren. Da bin ich mal.
Na, vor allem steil ist es da immer.
Ja, der ist.
Ne, weil die Anstiege sind ja so sau knackig.
Ja, ja.
Ja. Auf jeden Fall fies. Na, ich freue mich drauf. Es wird auf jeden Fall interessant. Anderes Thema, ich habe ist ja auch gerade wieder richtig viel Gravel Racing, so, ne? Ist ja gerade ganz viel. Ist ja witzigerweise, ist ja die Gravel Saison ist ja irgendwie im Sommer. Aus irgendwelchen Gründen. Hätte man ja auch anders machen können eigentlich, aber es ist jetzt einfach so, weil es einfach noch härter, noch staubiger, noch heißer ist, wenn man da irgendwo durch Texas ballert. Und da ist mir aufgefallen, Gravel war doch eigentlich ursprünglich so eine voll chillige, so halb hippie-mäßig rumcruisen durch die Natur und dann hier mal ein bisschen abhängen und da mal ein bisschen entschleunigen und so. Und mittlerweile ist ja Gravel Racing so ein super elitärer Club von Leuten, die durch die ganze Welt jetten, um dann da ein Rennen zu fahren und dann fliegen sie wieder zurück und dann fliegen sie wieder irgendwo hin.
Weißt du auch warum?
Warum ist die Frage?
Warum? Kann ich dir sagen. Weil jetzt endlich Paul Voss im Game ist. Und der jetzt endlich mal rasiert. Jetzt gibt's frisch 1 auf die 12. Nee, da freue ich mich aber wirklich auf den, weil da hat man mal gemerkt, 15 oder 20 Jahre Profi, wie lange auch immer, hat sich jetzt auch endlich mal gelohnt, nach der Karriere die Siege einzufahren. Weil der hat ja echt bis jetzt gut.
Ja, klar.
Gut.
Der hatte, aber genau, aber trotzdem, ich finde das witzig, dass jetzt diese ursprüngliche, so ein Freeride-Charakter vom Graveln und Outdoor und alles ist cool, ist halt wirklich in so richtig Rennsportübergang. Und die sind ja, also vor allem das Ding ist ja, wenn du deutscher, guck mal, Paul Voss ist deutscher Gravel-Profi. Ja. Der muss ja wegfliegen. Der kann ja gar nicht hier was fahren, ne? Wenn du Rennrad fährst, dann kannst du halt irgendwie immer irgendwo in Brandenburg und MacPom kannst du halt irgendwie um Kirchturm fahren, so. Aber Gravel gibt's ja nix, so. Und das ist halt irgendwie, finde ich, ein sehr, also ich beobachte das gerade, also finde ich eine interessante Entwicklung, weil es halt, es gibt diese Diehard Coffee Outside Gravel Leute, ne, die halt durch Brandenburg noch entspannt rumgraveln. Und dann gibt's halt diese Rennszene. Und ich bin richtig gespannt, in welche Richtung sich der Großteil davon entwickeln wird. Da müssen wir uns nichts vormachen. Es ist ja immer noch eine kleine Nische, ne? So bubblemäßig für uns wirkt es jetzt so krass präsent und als wäre es das Einzige, was man macht. Es ist im Vergleich zu den Leuten, die auf dem Rennrad unterwegs sind, immer noch mega nischig so. Aber da bin ich gespannt, in welche Richtung sich das entwickeln wird. Ob das eher so ein bisschen es gibt diese Speerspitze Racing-mäßig, die da unterwegs sind, oder ob sich alle so ein bisschen mehr in den Performance-Bereich hochorientieren. Das bleibt spannend.
Also ich glaube,
es wird alles ein bisschen schneller.
Ja, ich glaube auch. Ich habe das auch jetzt auch bei mir gemerkt. Das hat auch bei mir jetzt abgefärbt, weil am Wochenende war ich auch graveln beziehungsweise mit Gepäck einen Overnighter gemacht. Und habe mir dann auch quasi Paul Voss als Vorbild genommen und bin meine 73 Kilometer Offroad in 3 Stunden 2 mit Gepäck durch den Wald geheizt, inklusive Marokko-Sandlandschaft im Norden von Berlin. Junge, da kamen so Dinger wieder raus. Ich habe mich wie in Marokko, wo du nur so driftest mit dem Hinterrad.
Ja.
Aber da habe ich auch gemerkt, es wird einfach immer schneller, selbst für den Overnighter. Ja, ey, schau, wie ich gepackt habe. Ich hatte noch nicht mal ein iPhone-Ladekabel dabei. Ich habe also noch nicht mal Schuhe habe ich mir eingepackt. Gut, man muss auch dazu sagen, ich habe beim Philipp Deines, ein guter Freund von mir, gepennt. Außerhalb von Berlin, weil der da so ein kleines Hütchen jetzt hat. Super schön am See. Philipp Deines auch ein, kann ich jetzt auch sagen, früher war er ein richtig, richtig schneller Fahrradfahrer, so, also auch 1. Mai immer Top 50 oder Top 20 und so. Mit dem war ich früher in Guilty Racing. Sind wir jahrelang gefahren.
Immer. Ah, okay.
Genau. Ja. Und der war echt auf jeden Fall immer krass auf Zack, so. Er und sein Bruder und der Philipp Berg und so, die waren echt so, ja, schon, die haben sogar sich auch immer mit den Strassackern immer krass gebettelt und so weiter. Weißt du, die ja immer so die,
Das Jedermann-Team.
Genau. Und die waren auf jeden Fall immer auf Zack. Naja, wie auch immer. Und den habe ich halt besucht, weil er das letztes Jahr immer gesagt hat, jetzt komm mal rum. Aber hey, dann, weißt du, das Jahr ging dann auch, es war dann Mai und dann war es auch wieder Weihnachten. Und dann meinte ich so, ah ja, komm, die Woche, ich komme jetzt endlich mal rum, weil ich einerseits Bock hatte, mal wieder rauszugehen aus der Stadt und einfach meine Ruhe zu haben, einen kleinen Punisher zu machen. Und ich habe von Bach Equipment, weißt du, wo ich auch immer die kleine Fahrradtasche habe, weißt du, diese ganz kleine, die haben wir auch noch mal, und die haben mir auch noch mal Dings zugesendet, so ein geiles Biwak-Zelt, so ein Ein-Mann-Zelt, weil die meinen so, ah, was hast du Bock, bla bla.
Da
meinst du, ey, das würde ich gerne haben, so, wenn ihr das schon auf dem Markt habt. Und dann dachte ich mir, ah ja, komm, dann, das passt eigentlich. Und der Philipp so, ja, du kannst auch bei uns im Haus schlafen. Ich so, nee, passt, ich hab mein Zelt dabei, wenn es zu kalt wird, komm, schreien und so. Und nee, aber war eine geile Strecke, nur was ich krass gemerkt habe, ey, ich habe einfach von Kreuzberg bis nach hinter Wending mit T, wo auch der Knast ist, wo früher der Airport war.
Tegel.
Tegel. Ich schwör's, ich gucke irgendwann auf den Tacho. Ey, und ich habe dafür, was sind das, 19 Kilometer, 21 Kilometer vielleicht, ich glaube, 1:15 gebraucht. Ja, eine hart, Stunde, ne? 15 und stehe so und stehe
mit. Ja gut, aber das ist auch tatsächlich eine Schneise, die würdest du ja, wenn du nicht eine vorgegebene Richtung hättest, würdest du ja niemals von Kreuzberg über Tegel rausfahren. Voll. Das ist halt einmal komplett durch die Stadt.
Voll, rote Ampel und Co.
Das ist hart, ey.
Da habe ich mir dann schon gesagt, okay, nächste Mal mache ich dann wieder, dass ich Potsdamer Platz und dann mit der S-Bahn bis nach Oranienburg ja. Und da dann weiterfahre. So, aber ja, im Norden, es war schön, weil da hast du ja halt, wie gesagt, noch so Mischwald und so. Das war richtig geil. Gut, es gab so ein paar Sandpassagen, da habe ich mir gedacht, ulala. Aber nee, es hat Bock gemacht. Es hat wirklich Bock gemacht. Und ich hatte halt, wie gesagt, ich hatte super wenig Gepäck, nur das Zelt. Lange Unterhose, Thermo.
Warst du eine Nacht da oder zwei Nächte?
Eine Nacht war ich da. Schlafsack. Was hatte ich noch? Ein paar Gels, mein Trikot, Hose, Armlinge, ein Windbreaker und das war's eigentlich. Ja, und es war geil. Ja,
geil, chillig.
Es hat Bock gemacht. So. War richtig geil. Ich wollte eigentlich am nächsten Tag dann auch wieder ein bisschen früher zurück, so um 11, weil noch ein Geburtstag war. Aber da wurde dann auch erst, ich glaube, 15 oder 16 Uhr, dass ich losgegangen bin, weil ich dachte mir so, ey, komm, was soll ich da jetzt wieder zurückfahren? Naja.
Geil.
Das ist der.
Ey, aber es ist halt tatsächlich auch einfach wieder die, wir haben ja immer so aufs Wetter geschimpft und gemeckert und jetzt kann man ja auch dem Wetter mal seine Ehre zuteil werden lassen, weil es ist tatsächlich einfach wieder, man kann wieder leben. Das Leben ist zurück. Das ist halt einfach richtig geil. Ich habe das auch gemerkt, so dieses, wie geil angenehm das ist, dass man einfach sagt, ah nee, ich glaube, ich gehe mal kurz Radfahren und dann zieht man sich einfach nur eine Hose, ein Baselayer und ein Trikot an und fährt los und muss sich irgendwie nicht tausend Gedanken machen mit, ist es vielleicht so, brauche ich noch eine dünne Jacke oder eine Weste?
Ja.
Nee, einfach nur raus und los. Schön 2,5 Stunden in der Sonne und richtig, richtig entspannt. Das habe ich jetzt auch wieder vermehrt gemacht und habe einfach richtig, richtig Spaß daran wieder. So einfach richtig schön locker, schön Nasenatmung, einfach durch Brandenburg gerollt. So, es war richtig, richtig chillig, ey. Es macht mir richtig Spaß.
Man hat keinen Stress, wenn man wiederkommt, weil es bis 9:30 ist es hell und es ist super früh morgens hell. Das habe ich jetzt auch gemacht. Ich war die ganze letzte Woche bin ich echt 6:30 Uhr, 6:20 Uhr. Heute Morgen bin ich um 17:45 aufgewacht, aber dann bin ich im Bett und dann sag ich, Mosche, Abfahrt, dann geht's ab. Das ist geil, weil dann kannst du echt um 11 Uhr schon Mittagessen machen, um 13 Uhr kannst du eigentlich theoretisch Feierabend machen, so, weißt du, weil da alles gemacht
hast. Kannst du um 15 Uhr wieder ins Bett?
Ja, nee, aber das finde ich nämlich auch geil, so, dass du dann einfach morgens so, weißt du, so unterm Radar schon so die Dinger raushaust. Das ist geil. Ja. Und dann hast du so von um 7 bis um 8:30 Uhr.
Wenn man das kann, ja, ich bin irgendwie, ich schaff's, aus irgendeinem Grund schaffe ich es einfach nicht, früh ins Bett zu gehen.
Nee, also früh gehe ich auch nicht ins Bett. Ist jetzt nicht so, dass ich abends um 8 Uhr ins Bett gehe.
Ja, bist du da nicht krass müde, wenn du um 6 Uhr aufstehst?
Nee. Ich kann dann auch nicht pennen, ich hab richtig Bock auf den Tag. Ich hab dann abends meine Listen, die ich aktualisiert. Geil. Und dann bin ich am Bett. Heute Morgen habe ich ja, was ich ja vorhin erzählt habe, habe ich mir erstmal 1,5 Stunden habe ich noch SEO mir reingefetzt, weil ich mir die ganze Woche, und dann war ich so, ey, heute Morgen geil, Kaffee, Räucherstäbchen an, SEO.
Hast du da so Palo Santo-mäßig oder was? Oder was
ist für Räucherstäbchen? Habe ich auch, aber ich bin jetzt so vor ein paar Wochen, Monaten umgestiegen wieder, weil die Palo Santo-Häuser, die muss man dann immer so anmachen und dann so durch die Wohnung laufen und so fädeln und ich will dann einfach chillen und im Wohnzimmer soll es dann rauchen. Und ich habe indische Räucherstäbchen, die finde ich ganz geil. So, die hole ich immer so beim Hippie-Laden. Und ich finde das morgens eigentlich ganz gut. Und dann so auch noch kein Sound.
Gibt es in verschiedenen Geschmacksrichtungen?
Ja.
Oder gibt's ja?
Ja. Und ich habe da...
Das ist natürlich gut.
Ich weiß nicht, aber ich finde es...
Welche Richtung, welchen Geschmack hast du?
Da muss ich jetzt rüberlaufen. Ich kann es eh nicht entziffern, weil die eine ganz andere Schrift,
okay,
Schriftform haben. Aber das ist jetzt so, weil Räucherstäbchen ist auch so ein leichter Grad zwischen so, weißt du, so. Ja.
So. Das ist
und,
das ist ekelhaft.
Und nee, und das ist.
Es gibt nämlich ein paar geile und ein paar nicht so geile. Mhm. Und jetzt, früher bin ich immer an der Kantstraße gab es so einen Laden. Die hatten halt super viel so Zeug. Und wenn du da vorbeigelaufen bist, hast du einfach diese diese volle Breitseite abgekriegt und dachte ich, boah, das ist einfach zu viel. Das war so witzig, weil dem der Laden gehörte, der Verkäufer, der saß auch immer vorm Laden. Ich glaube, dem war das selber auch ein bisschen zu viel.
Und dann gehst.
Aber das war auch so, dass ich, so Räucherstäbchen ist auch krass. Ich war auch früher ich bin ja in Frohnau aufgewachsen, in Reinickendorf. Und da gibt's da einen buddhistischen Tempel. Und da war ich mit meinem Cousin oft, weil der es halt voll geil fand. Und dann haben wir da mal gechillt. Und die hatten die auch, also die waren, das ist natürlich immer auch eine Frage, wie viele davon du da aufstellst. Und da fand ich das auch geil, aber da war es auch so eine komplette Umgebung, die dazu halt gepasst hat, ne? Dieses ganz super ruhige von diesem Tempel, dann die Räucherstäbchen, so, ja. Oder deutsche Räucherstäbchen, hier so ein Räuchermännchen an Weihnachten.
Ja, oder einfach so Zigarette, gell, Marlboro. So, ich hab Big Pack, Red.
Einfach Kippe an und hinlegen.
In der Wohnung, okay. Denkst du, so stört dich das so? Weißt du, so? Kaffee, ich hab keine Milch.
Das finde ich auch das Krasseste, wenn man Leute sieht, die morgens im geschlossenen Auto rauchen. Wow. Das finde ich so krass, ey.
Wow.
Das musst du auch wollen.
Oder?
Das ist schon hart, ey.
Nee.
Ja, aber Sommer ist ein gutes Thema. Weil, also erstens, weil Sommer insgesamt ein gutes Thema ist, weil Sommer geil ist. Und weil wir uns dachten, wir machen mal wieder eine Blattkontrolle.
Genau, es wird mal wieder Zeit.
Zum Blattkontrolle zum Thema Sommer. Und die kommt jetzt.
Mandilly à droite, crevaison roue arrière pour
Contrôle de Blatt.
So.
Julie, was ist dein Favorite zum Thema Sommer? Was geht nicht?
Genau, was geht nicht? Bene. Eiskaffee aus der Dose an der Tanke. Und der ist kalt, also wirklich kalt. Jetzt nicht Eiskaffee aus der Dose, der da irgendwie in der Sonne liegt. Eiskaffee aus der Dose in der Tanke. Wie stehst du dazu?
Das ist, ohne Witz, das ist ein großes Blatt in vielen Lebenslagen. Weil, wenn es heiß ist und man ist irgendwie offen, also wir gehen jetzt mal davon aus, wir haben an der Tanke angehalten, weil wir mit dem Rad unterwegs sind, ne? Und nicht, weil wir irgendwo mit dem Auto hinballern, sondern ich bin mit dem Rad unterwegs. Und dann ist halt diese Kombination aus, ich will eigentlich einen Kaffee trinken, aber ich habe auch krass Durst und brauche eine Erfrischung, ist halt super gut. Aber da muss man auch darauf achten, das ist ganz wichtig, da nicht probieren, irgendeine natural, bio-gesunde Variante zu holen, sondern das muss schon die volle Zuckerpeitsche sein. Das muss irgendwie Latte Macchiato mit Vanilla und allem drum und dran. Da muss wirklich alles drin sein, was man da irgendwie reinknallen kann, weil dann ist geil. Das ist richtig kalt und dann reinpfeffern, ey, das zündet auch gut.
Ja.
Das ist gut, ist ein großes Blatt für mich.
Finde ich auch.
Aber nicht so ein Bio-Kompromiss. Das wollen wir nicht. Da direkt wirklich volle Breitseite. Wenn schon, denn schon.
Gebe ich dir auch recht. Schön aus der Aludose rein damit.
Noch, ja, dann noch eine Cola zum Auffrischen danach und dann geht's, dann fliegt er weiter.
Genau. Weil das Ding ist ja auch, gerade bei der Tanke kriegt man ja keinen guten Kaffee. Also,
sowieso
und,
nicht.
Und gut, man könnte, gut, ist jetzt schon wieder so Nerdshit-mäßig, dass du dir irgendwie 15 Kaffees holst und noch ein Paket Eis, wenn du mit 15 Leuten unterwegs bist. Und dann jedem dann so einen Eiswürfel noch in den Becher tun und so, weißt du. Aber von daher,
Eiskaffee aus der Dose ist super. Ey, vor allem, wenn du dir an der Tanke einen Kaffee holst, also zumindest in Deutschland, also wenn du in Italien an der Tanke bist, dann kriegst du perfekten Kaffee. Aber in Deutschland, das ist halt auch immer zu heiß. Das ist einfach so, also ein Grad wärmer und der Kaffee würde noch kochen. So. Und das geht halt im Sommer gar nicht. So. Und dann stehst du da ewig, musst warten und schmeckt dann eh kacke. Nee, lieber so eine Zuckerpeitsche aus der Dose und dann mit guter Laune weiter.
Genau. Das ist
unsere Empfehlung.
Also, wie ihr hört, es ist ein klares Du. Das ist völlig legitim. Ja. Wenn euch dann ein Wattner oder eine Wattnerin den dummen Spruch drückt, selber schuld,
drückt zurück,
können alleine weiterfahren.
Ja.
Also
ihr fahrt dann vor allem auch schneller als die, weil ihr richtig geil gefühlt seid.
Eben.
Lasst sie einfach stehen.
Eben. Ja, auch witzig, ich habe mir gerade heute Morgen habe ich mir gedacht, Viertel nach acht. Ach, da kannst du jetzt auch mal vor die Tür gehen, dir ein Baguette und ein paar Schokolade holen und hab mir noch einen Eiskaffee geholt dabei, La Maison. Der war auch nicht verkehrt.
Das ist auch geil. Doch, Eis, ja, wenn man in der Stadt ist und man hat die Möglichkeit, bei einem richtigen Kaffee sich einen Eiskaffee zu holen, ist natürlich auch geil. Das ist schon gut.
War's auch?
War doch mal Trend hier, diese Espresso mit Tonic und so. Das fand ich nicht so geil, muss ich ehrlich sagen. Ist mir ein bisschen zu sauer.
Espresso Martini.
Nee, nicht alkoholisch, sondern einfach nur Espresso und dann Tonic Water drauf. Ah. Das ist auch, das schmeckt schon krass frisch, aber es ist mir irgendwie, weiß ich nicht, so ein bisschen zu säuerlich. Mhm. Geil ist natürlich Affogato mit Eis.
Ja. Ja. Das kann man auch selber zu Hause machen. Also so mache ich es immer schnell. Ja.
Einfach eine Kugel Vanilleeis und dann Kaffee drüber.
Ja, oder was ich mache, ist immer mit Eis. Ich nehme einfach so ein Bodega-Glas und dann habe so Eiswürfel, die recht groß sind, tue ich das rein und dann lasse ich einfach einen doppelten Espresso drauflaufen und dann fülle ich das mit Hafermilch auf und dann hast du. Ja. Ja. Dann kannst du innerhalb, wenn du sagst so, ich gehe jetzt los vor die Tür, ja komm, Kaffeemaschine ist an, dann ballerst du dir dann nochmal ein. Das ist eine Sache von 3 Minuten und da geht's dann auch nochmal ab. Das finde ich auch sehr angenehm. Und dann kannst du, wenn du so Geek-Stuff machst, kannst du immer noch so ein bisschen so, wie heißt es, so eine Orangenschale noch reinlegen, dann lässt du die Milch weg, dann gibt es ja auch nochmal diesen, ja.
Okay, wo hast du spontan Orangenschale her?
Ja, wenn du Orangen zu Hause hast. Und dann machst du dir einfach.
Aber das ist doch so ein Gastromythos, das ist doch total unpraktisch, zu Hause sich eine Orange zu schnitzen und dann hast du so eine geschälte Orange da rumliegen.
Aber dann machst du dem frisch gepressten O-Saft.
Ah, okay.
Und da freuen sich die Schildkröten dann auch wieder mehr, weil du nicht Plastikflaschen benutzt.
Weil die nicht wieder in Strohhalm reinschmeißen.
Genau, weil du die nicht aus dem Fenster ins Maibachufer schmeißt und vom Maibachufer in die Spree und von Spree in die Nordsee und von der Nordsee zu den Schildkröten.
Das stimmt. Okay. Also das war das Kaffeethema. Aber wenn wir schon mal bei kaltem Kaffee sind, würde ich dich nämlich gerne fragen, weil es ja einfach kontroverses Thema in Bezug auf Sommer.
Ja.
Die Hitze.
Ja.
Wie stehst du zu der Hitze? Wenn es einfach, sagen wir mal, 35 Grad plus.
Finde ich geil.
So, da fängt für mich Hitze an.
Ja. Also.
Findest du geil?
Ich finde Hitze geil. Wenn man halt weiß, wie man sich da irgendwie, wie man sich der Hitze halt. Der halt die Stirn bietet, sag ich mal so. Also kalte Drinks, wenn du am Rechner bist und es ist sehr warm in der Bude, dass man halt guckt, dass man schön belüftet oder so ein Eisbad für die Füße macht oder so. Oder halt einfach an See fahren. Also zum Beispiel letztes Jahr, wenn es über 30 Grad, 35 Grad war, habe ich nur morgens gearbeitet und bin dann an See, weil ich dachte, das bringt eh nichts. Und dann hast du wieder abends oder dann in der Nacht gearbeitet, so ein bisschen entspannt. Ist natürlich was anderes bei 35 Grad, wenn du irgendwie, sagen wir mal, auf dem Bau arbeitest oder so, ja, oder draußen oder im Garten, das ist natürlich schon grob. Aber gut, ich meine, was ist das? Das ist Mitte Juni bis Mitte August, dann ist der Spaß eigentlich auch schon wieder vorbei.
Ja.
Gut, also.
Ich bin tatsächlich auch großer Hitzefreund. Ich komme damit irgendwie gut klar und ich glaube auch, weil, ich glaube, Menschen kommen damit unterschiedlich klar, weil viele können sich nicht selbst so runterfahren.
Ja.
Ich habe das Gefühl, ich kann wie so ein Reptil, kann ich mich runterfahren und dann laufe ich halt nur noch auf halber Batterie, aber dafür ist es auch alles super erträglich und super chillig. Klar, wenn du so Situationen hast, wie wir haben im Büro, hatten wir irgendwie keine Ventilatoren und sowas, das ist dann halt hart, ne? Wenn du einfach da sitzt und zergehst, das ist natürlich krass. Und ich finde aber zum Beispiel Radfahren bei Hitze total geil. Weil sobald du in Bewegung bist, ist es angenehm und wenn du stehen bleibst, dann sagst du, oh Gott, so heiß ist es eigentlich. Aber solange du quasi den Fahrtwind hast, ist es total geil und total angenehm und schön und in der Sonne natürlich immer schön hier mit Sonnencreme, das ist klar. Aber ich komme damit tatsächlich gut klar und ich finde es auch geil. Also für mich, ich würde wirklich das ganze Jahr lieber bei 35 Grad leben als bei 0 Grad.
Ja, so. Voll.
Komme ich irgendwie tausendmal besser mit klar als mit der Kälte.
Ja.
Ich hasse Kälte.
Ja. Allein anziehen und der ganze Krempel.
Ja. Ist geil, wenn es so heiß ist, brauchst du gar nicht viel. Zu Hause läufst du nur in Unterhose rum.
Ja.
Und dann brauchst du mal so ein aber das Beste bei Hitze sind so lockere, so ganz dünne, kurzärmelige Hemden, weil die kann man dann auch noch so ein bisschen einfach so ein paar Knöpfe zu weit aufknöpfen, um die Belüftung irgendwie noch zu maximieren. Und wenn man dann merkt, okay, da kommt jemand mir entgegen auf dem Bürgersteig, dann einfach mal wieder zwei Knöpfe zumachen. Das ist aber echt entspannt. Das ist angenehmer als T-Shirts, weil die sind so zu. Zu.
So bis, alles zu. So ein bisschen.
Hitzestau.
Wie heißt es? Dieses
so Hawaii-Hemden-mäßig.
Ja, oder dieses Blanc du Nil, weißt du? Diese weißen Sachen da.
Was ist
das? Das ist so Lein, so, ich weiß nicht, ob es französisch ist.
Oder ja, so ganz dünner Leinenstoff.
Wenn dann alle so in weiß durch die Gegend rennen, so, weißt du?
Ah, das ist natürlich auch affig, aber ja, ist wahrscheinlich angenehm.
So eine französische
Marke. Das finde ich doch Hitze. Genau. Hitze finde ich super.
Ach ja. Dann kommen wir doch zum nächsten Do and Don't. Eine Flasche, also die Radfahrer-Bidon, eine ins, oder auch zwei, am Vorabend ins Gefrierfach legen. Wie stehst du dazu? Do oder Don'ts?
An sich ein großes Blatt, aber es bringt tatsächlich nicht lange was. Also wenn es wirklich richtig heiß ist, dann bringt es nicht lange was. Das ist leider das Blöde daran. Also auch dieses, was ich halt oft mache, beziehungsweise gemacht habe und jetzt einfach wieder lasse, weil es Quatsch war, einfach Wasser in die Flasche und dann halt richtig viele Eiswürfel rein. Das geht halt so, wenn es richtig heiß ist, ist es so schnell weg, ja. Dann hat es auch nichts gebracht. Daher, glaube ich, muss man einfach damit klarkommen, dass man warmes Wasser trinkt, wenn man im Sommer fährt, beziehungsweise dann einfach schön sich an der Tanke einen kalten Eiskaffee aus der Dose holt.
Ja.
Also ich glaube, da muss man sich echt mit anfreunden, du wirst einfach nach Stunde 1, nach der ersten Stunde wirst du einfach kein kaltes Getränk mehr in deiner Flasche haben, egal wie kalt du das vorher machst. Das ist genauso wie nach irgendwie im Winter irgendwann einfach die Hände und Füße kalt sind. So kannst du machen, was du willst. Irgendwann sind sie einfach kalt. Ist einfach so.
Voll.
Also, aber an sich für den ersten Kick, und da muss man auch tatsächlich sagen, im Sommer Hydration natürlich ein krasses Thema, und wenn man dann in der ersten halben Stunde noch ein kaltes Getränk hat, wovon man viel trinkt, ist natürlich auch gut. So, dann hat man das schon mal drin. So, weil na klar, wenn es warm ist, also das Getränk dann warm ist, ob man dann noch so gerne daran nippt, so muss man sich halt zu zwingen. Am besten auf dem Radcomputer so eine Erinnerung einstellen, wenn es richtig heiß ist. Das ist wirklich gut. Im Winter auch gut, weil im Winter trinkt man ja viel zu wenig immer, weil man nicht das Gefühl hat, man müsste, aber man muss. Am besten irgendwie am Radcomputer kann man sich so Erinnerungen einstellen, irgendwie alle, keine Ahnung, alle halbe Stunde trinken, dann ploppt da so ein Zeichen auf und dann muss er trinken. Mhm. Sonst explodiert das Fahrrad.
Mhm. Also bei dir, du bist dann für das ein Du, die Flasche ins Eisfach legen.
Kann man machen, ich mach's nicht, weil mir der Aufriss zu groß ist und der Outcome zu gering.
Okay.
So. Also da müsste ich ja vorher dran denken, aber ich denke immer erst dran, wenn ich losfahren will, mach mir dann schnell irgendwie Wasser rein und los geht's. Okay. Ist eh warm. Also, ja.
Also ich find's ein Du, ich find's auch ein Du. Ich mach das immer gerne, auch wenn die Leute sagen, ja, aber. Aber, wie du sagst, du hast die erste Dreiviertelstunde, halbe Stunde eiskaltes Wasser und du kannst die Leute auch schön mal so in den Nacken das kalte Wasser reintun.
Ja.
Und du kannst halt einfach, was ich gemacht habe in Offenbach, in Berlin habe ich das noch nicht so gemacht, ich habe mir dann einfach so 12 Bidons genommen und die einfach ins Eisfach gelegt und dann hatte ich da unten dann halt immer, oder 10, was unten in so eine Kalette reintut, und dann hatte ich halt einfach auf Vorrat und dann konnte ich die Dinger rausholen.
Das ist natürlich auch clever.
Und dann hattest du die immer. Außer du vergisst irgendwie, dass du in eine Fleisch irgendwie so Stoff reingepackt hast. Und machst dir was Kaltes ins Gesicht und auf einmal so, fuck, das war Maracuja, Erdbeer, irgendein Scheiß, weißt du, was ich meine? Von daher immer gar nichts reinmachen, aber ja.
Das mache ich tatsächlich auch gar nicht. Wie ist da bei dir? Du machst dir oft was in die Flasche, ne? Ich trinke immer nur Wasser.
Ja, ich mache immer...
Ich trinke immer nur Wasser.
Ich habe immer, eine Flasche habe ich normal Wasser, ganz normal, wenn irgendwie, keine Ahnung, einfach Wasser... Oder auch, wenn du dich zerlegst, sagen wir mal, und du willst die Wunde so kurz reinigen, dann hast du Wasser oder mal ins Gesicht oder so. Und ins andere mache ich immer dieses Morten, dieses Carbonat-Zeug rein, weil ich ja immer manchmal so Probleme habe, wenn ich morgens losfahre mit dem Essen.
Ja.
Und dadurch hast du halt einfach bei diesem Drinks-Mix, was ist das Drink-Mix, 320 Morten-Shit, das ist ganz geil, wo du dann 80 Gramm Carbonat auf 500 Milliliter reinfetzt, also sprich quasi so eine Portion Pasta. Und immer wenn ich das trinke, nehme ich ja automatisch Nahrung auf. Und den Game Changer habe ich jetzt, also das benutze ich seit letztem Jahr und da war ich auch sehr...
Schmeckt das?
Das
hat das irgendeinen Geschmack?
Nee, das ist neutral, das ist ganz geil. Man muss immer mal wieder schütteln und so. Aber es ist geil und so. Also ich finde, ich finde das gut. Die ersten Male, wo ich es immer genommen hatte, musste ich immer krass pissen danach so. Also wirklich so, du trinkst und so, oh, warte mal, ich muss mal wieder anhalten und so. Warte, Jungs, hier, ich muss nochmal anhalten. Hier, sorry, warte, ich muss nochmal anhalten. Und ich dachte, warum muss ich denn jetzt pissen? Dann dachte ich, okay, vielleicht ist es deswegen. Aber gut, der Körper stellt sich auch ein.
Ja.
Oder habe ich mir mal hinzugedacht. Und der Game Changer ist jetzt, ich habe einen geilen Reiskocher jetzt. so aus Korea.
Geil.
Und jetzt mache ich mir oft meistens, bevor ich die Radtour mache, mache ich mir einfach eine gute Portion Reis und dann so zwei Eier drüber, Hot Sauce, bisschen Avocado oder so ein bisschen Frühlingszwiebeln und kannst du auch innerhalb von 10 Minuten kannst du dir das reinlöffeln.
Ach geil.
Und ich find's geiler als Müsli. Früher habe ich immer Müsli gegessen. Ich kann dieses Müsli nicht mehr sehen, weil es auch wieder so.
Bei mir kam es tatsächlich früher beim Training immer drauf an, was für Intensitäten ich dann gefahren bin, weil wenn ich eine große Portion Müsli esse, da ist da auch irgendwie gefühlt ein halber Liter Milch drin.
Genau.
Und das ist dann, wenn du richtig angast, dann kann die Milch auch schon mal normalo sagen. Und deswegen bin ich übergegangen. Für mich ist tatsächlich das Einzige, ich frühstücke also normalerweise gar nicht, aber halt vorm Radfahren, wenn ich morgens Radfahren gehe, dann halt schön einfach irgendwie Weißbrot mit Nutella. Mhm. Beste Energie überhaupt.
Genau, und da mache ich mir dann immer eine Portion Reis. Das finde ich geil. Ja. Weil ich weiß dann ganz genau so, das wird dann wieder hart, so, ja, wir fahren entspannt. Ja, als ob. Als ob. Und dann, das hat mir bis jetzt, das war immer geil, so immer, es brennt nichts an und du hast immer nur...
Wie lange dauert das in so einem Reiskocher?
Je nachdem, wie du reinmachst, keine Ahnung, was sind das? Habe ich jetzt nicht drauf vielleicht Viertelstunde max oder sowas? Also es geht super schnell. Je nachdem, wie viel du reintust, klar, wenn du jetzt ein Kilo Reis reinmachst, ich mache dann immer so eine Tasse und dann ploppt der automatisch hoch und dann bleibt der einfach noch warm. Ja. Und warum, was halt auch gut ist, ich tue da auch andere Sachen rein. Du kannst mal Hirse machen und andere Linsen und so andere Hülsenfrüchte reintun, was dann auch wieder sau der geile Energy ist. So, weißt du, wenn du dir dann zum Beispiel Reis und Reis machst oder dann irgendwie vom Vortag, okay, so Nerdshit, so eine Portion Linsen machst, das ist ja brutal, dann geht's richtig ab. Und dann kannst du dir das schön reinlöffeln und schmeckt gut, finde ich, wenn man noch eine geile Soße hat. Und dann ist der Energie, wie sagt man da, ein Energiespeicher, der ist voll.
Ja, geil. Ja. Nicht schlecht. Das sind aber richtig Profi-Tipps hier, ey. Ja. Reis am Morgen.
Ey, ohne Mist. Und das ist jetzt nicht so Bodybuilder-mäßig, die morgens aufstehen und sich erstmal ihre 420 Gramm Hühnchen reinfressen, so. Nix dagegen. Hat alles seine Richtigkeit, so. An den US. Grüße gehen raus an den US. Und es sieht auch schön aus, bisschen Frühlingszwiebeln, fresh und ja, ich mag's, ich lieb's.
Geil. Das ist doch gut. Julie, hast du noch, eine Sache noch, es gibt noch, wir sind ja auf der sogenannten Tour, Radiotour, zusammen mit Tanja und Rick. Und da gibt's noch für Köln gibt's noch ein paar Tickets. Wir hauen den Link nochmal unten rein. Köln 4.8. und Frankfurt 29.10. Da sind jeweils noch ein paar Tickets zu haben. Holt euch die. Ich weiß, es ist noch eine Weile hin. Man kann oft nicht so weit vorausplanen, aber dann müsst ihr einfach mal darum planen.
Better safe than sorry.
Better safe than sorry. Julian und ich sind da. Tanja und Rick sind da. Wir machen uns da eine lustige Zeit. Das wird exclusive live, 100% Real Talk. Und wer nicht dabei ist, der verpasst was, sag ich mal.
Ich bin ja echt gespannt, gell? Ich habe mich da so mental noch gar nicht drauf eingestellt. Und dann dachte ich mir so, ja krass, ey, dann hockst du da.
Vielleicht noch besser so.
Gell? Und dann hockst du da und dann sind sie da alle im Publikum. Und dann wird erstmal schön einer
weg. Wir können mal gucken. Köln ist ja im August schon. Ich wollte ein paar Tage länger in Köln sein, tatsächlich. Kannst ja mal gucken, was bei dir da zeitmäßig ist. Dann können wir vielleicht noch ein bisschen Köln unsicher machen, ein bisschen radeln gehen.
Ja.
Mit den Colonia Kids zum Beispiel, mit Rick und Tanja. Die sind ja auch da in Köln stationiert. Wär doch witzig. Anderes Thema. Hast du Musik?
Nee, doch. Aber noch kurz was anderes, bevor es zum Ende geht.
Ach so, ja.
Mara, sorry, ich wollte es eigentlich bei der letzten Folge schon ansprechen. PZ Racing Team Gießen, neues Bundesliga-Damen Racing Team von der SG Gießen und Wiesek, soweit ich weiß. Und die Mara hatte mich vor 2 Wochen, glaube ich, angeschrieben, meinte so, ey Julie, pass auf, wir haben jetzt ein Bundesliga-Rennen gegründet, weil sie hatte sich damals für das Bamble-Crit angemeldet, weil die das gesehen hat, dass ich gemeint habe, geht da hin, das wird geil. Dieses Jahr haben wir es wieder am 24.06. auf dem Gelände von der Eurobike. Und es war ihr erstes Rennen. Und fand so geil, dass sie sich jetzt da so richtig reingenördet hat und richtig Bock hat. Und die haben jetzt ja ein Bundesliga, Bundesliga-Damenrennen gegründet, gerade halt für den Nachwuchs. Ein
Damenteam, ne?
Genau.
Ein Rennen.
Damenteam. Team. Gerade um den Nachwuchs oder halt auch Quereinsteigern halt so ein, ja, wie heißt es, ein professionelles Trainingsumfeld zu bieten. Und das finde ich auch cool. Und wäre eigentlich cool, wenn man da die Voice-Message einsprechen kann, aber ich habe die leider nur auf Instagram, von daher kein Problem. Aber am Ende kommt ihr einfach mal im Podcast vorbei und dann wird da nochmal eins drüber gebabbelt. Also von daher, genau, das so vorab zu den Tunes. PZ Gießen Racing Team, neues Damenbundesliga-Team.
Finde ich auch geil, dass da tut sich viel. Also der Einstieg, muss man ja sagen, der im Radsport ja tatsächlich ziemlich schwierig ist. So, weil du brauchst erstmal richtig viel Material, dafür brauchst du ein gewisses Wissen und so weiter und so fort. Und ich finde es richtig gut, dass momentan echt viele Leute unterwegs sind, die echt was tun, um den Einstieg dann zumindest in den Sport selbst zu erleichtern. Das finde ich richtig gut. Muss man auch sagen, es sind vor allem die Frauen, die da gerade viel machen. Weil ich glaube, für die es nochmal speziell schwierig ist, in so einem männerdominierten Bereich da irgendwie wirklich anzufangen, zu starten und Bock drauf zu haben. So, deswegen finde ich das echt gut. Ich meine, hat man ja gesehen mit unseren Female Cycling Force Freunden aus München. Ich glaube, da gibt's jetzt auch ein Pendant in Hamburg. Dann hier die Gießen Frauen. So, das ist alles echt gut. Kommt echt gut.
Ja.
Wir haben ja jetzt auch ein Weekly Frauen Female Ride. Bei Standard, immer mittwochs. Und ist auch geil, weil einfach super viele kommen. So, man muss es halt machen. Man muss es anbieten und dann muss man auch ein bisschen beharrlich sein und ein bisschen Zeit ins Land gehen lassen, weil klar, entwickelt sich nicht alles von einem Tag auf den anderen. Ja,
voll.
Aber es ist echt super schön zu sehen. Und weitermachen. Dranbleiben, weitermachen, finden wir gut.
Wenn wir gerade.
So, ich hab.
Warte, dann wenn wir gerade noch zum aktuellen Renngeschehen gehen. Super Ciao aus Frankfurt. Ja. Die haben, soweit ich weiß, haben die sich ja auch eine Lizenz geholt. Team Super Ciao, genau. Und die haben ja auch immer die geilen Rides, machen die. So durch den Taunus, durch den Spessart und so Drop-Ride-mäßig. Ich habe leider erst einen damals mitgemacht, das waren 200 Kilometer, das war geil, mit ein paar tausend Höhenmeter, das ging richtig ab. Das sind die auch einfach gesagt haben, komm, wir machen jetzt einfach ein Crossrennen im Wald, bumm. Es war Winter interessiert, haben die einfach Strecke, haben einen riesen Crossrennen gemacht, finde ich richtig geil. Also richtig, genau, Odenwald-Giro und so weiter haben die gemacht. Und die machen jetzt am 10. Juni, was haben wir denn, 29. Mai, am 10. Juni machen die Fink 120 Kilometer, 2000 Höhenmeter und genau, und das ist aber ein Gravel-Abenteuer-Gravel-Ausfahrt durch Taunus auf Zack. Ich glaube, das ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Was heißt, glaubst du nicht, das ist auf jeden Fall geil, weil die checken auch mal geile Routen aus. Von daher, Leute, an alle Leute, obwohl Rhein-Main-Gebiet, waren auch welche aus Holland und Belgien, die da schon hingekommen sind. Also für alle, die am 10. Juni in den Taunus wollen, kommt nach Frankfurt, dann geht's ab.
Geil. Bist du auch da? Wirst du da sein?
Nee, ich bin nämlich vom 9. bis zum 25. unterwegs.
Ah.
Genau, da geht's dann wieder, da geht's dann wieder rund.
Da geht's rund. Geil. Dann würde ich sagen, machen wir, wenn du keine Musik hast, ich habe nämlich einen einzelnen Titel, nicht mal ein Album, einen einzelnen Titel, den ich seit Ewigkeiten schon pumpe, den ich immer noch geil finde und deswegen wollte ich den einfach hier nochmal reinhauen, ist nämlich von Stormzy Shut Up. Einfach ein absolut geiles Lied, eins seiner Durchbruch-Hits, würde ich mal behaupten, gerade auch mit dem YouTube-Video dazu, was auch sehr, sehr geil ist. Gebt euch das und sinngemäß Shut Up machen wir hier einen Deckel drauf und wünschen euch eine schöne Woche und hören uns nächste Woche wieder.
So machen wir es. Bene?
Julie, ich wünsche dir noch einen schönen Feiertag.
Jo.
Bei uns ist ja immer noch Montag. Euch einen schönen Mittwoch, bald ist wieder Wochenende. Also.
Hallo Hopp.
Tschüss.
Ciao, ciao.
Bro, meine Whip ist ein Fahrrad. Bro, meine Whip ist ein Bike. 8000 Watt auf dem Tag.